Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velahum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute schon zu etwas sehr späterer Stunde im Vergleich zu sonst. Deswegen sind wir etwas ruhig und gedämpfter Stimme. Hast du das gerade gehört?
War das die Standuhr bei euch im Flur?
Wir haben keine Standuhr. Standuhr im Flur. Also ich habe es noch nicht gesehen. Irgendwas war komisch gerade, ich weiß nicht. Vielleicht ist wir wohnen ja hier in der Nähe eines Krankenhauses und ab und zu kommt so ein Hubschrauber hier rüber geflogen, der dann meistens aus nicht so guten Gründen landet. Ja, guten Abend, du hast dich.
Ja, juhu. Wo dann irgendwelche Ninjas abspringen von den Hubschrauber.
Eher weniger, aber es sind meistens eher Leute, die versucht haben, zu Hause den Ninja zu spielen und dann das nicht geschafft haben und dann mit dem Hubschrauber abgeholt wurden, um dort wieder zusammengeflickt zu werden.
Okay.
Aber ist auch noch gleichzeitig eine Kinderklinik, deswegen finde ich das immer sehr bedrückend. Naja, egal, ja,
das
egal.
Man nicht.
Guten Abend, Herr Timmer.
Ja, hi.
Wie geht es Ihnen heute an diesem Abend?
Gut. Ja, mir geht's gut. Ich kann nicht anders sagen, ja.
So, also wir sind etwas ruhiger, weil unsere Liebsten alle schon schlafen. Deswegen müssen wir uns, haben wir uns jetzt hier so eine Decke über den Kopf gezogen, jeder bei sich vor Ort. Zünden gleich noch eine Kerze an, um dann die Feuerwehr zu animieren. Und dann geht's los.
Ich nippe noch mal kurz an meinen Glühwein.
Ja, Glühwein. Am Wochenende, ich bin am Wochenende mit der Kleinen zur Eisdiele gefahren. Also ihre längste Strecke, glaube ich, bisher auf dem Fahrrad. Und da hatte ich schon kurz versucht, kurze Hosen anzuziehen. So warm war es. Gut ist das ja nicht, aber jetzt Glühwein noch da drauf. Das ist auch nicht richtig so im Sinne des Erfinders.
Die längste Strecke, jetzt mal Karten auf Tisch, wie lang?
Wie lang die Strecke war?
Ja.
Ich weiß es nicht so genau. So.
Kein Strava-Link von dem von deiner Tochter? Oder?
Nee, die hat noch kein Strava-Profil. Das haben wir noch nicht eingeführt. Du hast gerade ein bisschen abgehackt geklungen. Ich hoffe, das gibt sich gleich wieder.
Okay. Ich hoffe auch.
Boah, ich schätze so 2,5-3 Kilometer. Ungefähr.
Oh, okay. Ja. Das kann ich stoppen. Ich bin am Samstag mit meiner Tochter 10 Kilometer gefahren.
Wow. Naja, das spiegelt ja auch ungefähr unsere Fähigkeiten wieder.
Ja.
Ja. So, paar Sachen am Rande oder so. Wird heute wirklich nicht so lange wie sonst. Also das meinen wir ernst, weil letztes Mal ist es 2 Wochen
her. Diesmal wirklich.
Ja. Eine Sache, die habe ich dir, das Dokument habe ich in dieser Hinsicht auch bewusst etwas offen gehalten. Alles nur geträumt. Also, es trug sich zu vor ein paar Tagen und das ist ein Hörersuch. Nee, wie nennt man das? Hörergesuch? Also, ich suche einen Hörer. Und zwar, aus Gründen, die jetzt sehr kompliziert zu erklären wären, aber auch recht einfach wären, bin ich nachts irgendwann um 3, 4 Uhr aufgestanden, ja, durch die Wohnung getapert, Richtung Badezimmer, wollte auf Toilette gehen und dann, ich hatte mein Telefon dabei, weil ich wollte nicht das große Licht anmachen, was auch wieder Gründe hat, die jetzt viel, viel, viel zu weit gehen. Hab dann mit der Taschenlampe von dem Telefon mich so durch die Wohnung, du kennst das ja, ne? Also so Halbschlaf. Und bin auf Toilette gegangen, auf dem Rückweg dann noch in die Küche noch was trinken und dann sieht man so einen roten Punkt mit einer 1 beim E-Mails. Ja, E-Mail bekommen, so im Halbschlaf, ja? Gucken wir mal drauf. Und dann habe ich eine E-Mail von einem Hörer bekommen. So. Und ich, also es kann auch sein, dass ich das nur geträumt habe. Das möchte ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber ich könnte schwören, dass ich eine E-Mail von einem Hörer bekommen habe. Und ich weiß von dieser E-Mail nur noch, dass, also ich weiß den Inhalt und so weiter, den möchte ich jetzt natürlich nicht sagen, weil vielleicht möchte das der Hörer nicht, ne? Das wäre zu respektieren. Er bezog sich darauf, meine ich zumindest, also wenn ich richtig geträumt habe, er bezog sich darauf, entweder auf den Velosnack oder den Race, ich weiß es nicht mehr. Und die E-Mail kam aus Wien, das weiß ich auch noch, beziehungsweise habe ich auch noch geträumt. Ja?
Eine sogenannte Fern-E-Mail.
Ja, eine Fern-E-Mail, die kam von ganz weit her, vielleicht ist sie deswegen auch nur in Teilen hier angekommen, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall hat ein Hörer aus Wien mir seit der letzten Sendung, also in den letzten 2 bis 2,5 Wochen geschrieben. Wie gesagt, Thema und so ist jetzt mal sekundär. Und ich bin ins Bett gegangen, so am nächsten Morgen aufgewacht, gestern E-Mail beantworten, weg. Also die E-Mail ist weg.
Hast du gelöscht oder was?
Ja, ich weiß es ja nicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich habe es, was ich gemacht habe, weiß ich.
Papierkorb geguckt.
Bitte? Ja, natürlich. Ich habe sogar mit dem Suchwort sozusagen Wien gesucht in meinem Postfach. Alles. Ich finde diese E-Mail nicht mehr. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe es wirklich nur geträumt und wenn ich der Hörer aus Wien wäre, würde ich, sobald ich das höre, nicht antworten, sondern mir mindestens noch eine Woche Zeit lassen, um mich weiter zu betreuen. Aber dafür war der Inhalt eigentlich so konkret, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das nur geträumt habe. Fakt ist,
vielleicht war es ja auch eine E-Mail aus der Zukunft. Hieß der Hörer zufällig Sam?
Wer ist Sam?
Eine Nachricht von Sam, kennst du das nicht?
Nee.
Das ist ein alter Film. Naja, egal, vergiss es.
Nee, du bist ja mehr der Romantiker. In der Branche bin ich ja nicht so zu Hause.
So.
Nee, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es kann auch sein, dass ich das alles nur geträumt habe, aber wenn es einen Hörer gibt, der aus Wien kommt, und ich meine jetzt nicht dich, Markus, ich glaube, du kamst nämlich auch aus Wien. Es sei denn, du hast mir geschrieben, aber ich glaube, wenn ich Wien lese und dann muss ich auch direkt an Markus denken, deswegen glaube ich nicht, dass du es warst. Wenn wir noch einen Hörer aus Wien haben, der uns in den letzten zwei Wochen angeschrieben hat, bitte melde dich doch nochmal. Ich habe die Antwort für dich auch, aber ich habe die E-Mail nicht mehr, auf die ich antworten kann. Sehr, sehr, sehr. Das war auch ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Also.
Naja. Wahrscheinlich wird dir jetzt erst dieser besagte Hörer schreiben, weil er sich jetzt erst angesprochen fühlt. Also quasi manipulierst du jetzt erst seine Handlungsweise. Vorher hätte er sich gar nicht dazu bewogen gefühlt, aber jetzt wird er dir wirklich schreiben.
Kann sein.
Das ist jetzt meine Theorie.
Ja, das kann auch sein, halt, aber ich weiß nicht. Ich würde einfach gerne nur wissen, ob ich geträumt habe oder nicht. Das ist jetzt aber für euch alle anderen, das ist jetzt eigentlich nur für dich auch nur am Rande, für mich interessant und für den Hörer oder die Hörerin, ich glaube, es war ein Hörer aus Wien, der mir geschrieben hat. Das würde mich so glücklich machen, dass ich das nicht geträumt habe oder von allen guten Geistern jetzt verlassen bin. Weil das hat man mir auch schon unterstellt. Als ich die Geschichte schon mal jemandem erzählt habe. Wien. Ich habe keine Ahnung. Ich war schon mal in Wien, war schön da. Also. Bloß darüber wollte er, das wollte er nicht von mir. Gut, gut, gut. Nur ganz am Rande. Dann, ja, das eine wollte ich auch noch kurz erzählen, weil es auch hier so ein bisschen zumindest metamäßig ist. Studio Link, die Software, mit die wir nutzen zum Aufzeichnen oder um uns zu verbinden, die heute anscheinend nicht ganz so gut funktioniert wie sonst, aber sonst perfekt funktioniert und das Mittel unserer Wahl seit schon Ewigkeiten ist, oder? Also.
Ja.
Also, ich glaube, wir haben immer schon nur mit Studio Link aufgezeichnet, ne?
War nicht auch mal FaceTime dabei?
Nee, wir hatten ganz am Anfang einmal Skype, als du als Gast warst. Naja, wurscht. Das benötigen wir, ohne das funktioniert es nicht. Und dem Herrn Sebastian haben wir schon immer irgendwie dafür was geben wollen oder er hat nie was dafür genommen, dass er hunderte von Podcastern in Deutschland das ermöglicht. Und der hat jetzt ein Bezahlmodell. Und das wollte ich einfach nur einfach erwähnen, dass wir werden jetzt dafür bezahlen. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich drüber. Wir können das mit den Spenden durchaus alles abdecken. Insofern weiß ich noch gar nicht, welche Bezahlschranke wir da sozusagen nehmen müssen. Aber einfach, damit ihr wisst, wofür wir das Geld ausgeben und dass das auch für gute Sachen angelegt ist. Und den Stream werde ich auch bald mal wieder reaktivieren, wenn da Interesse besteht.
Hast du das richtig gesehen, dass es da jetzt auch eine iOS-App gibt?
Ja, das kommt noch. Also dann kann, das wäre vielleicht dann nochmal interessant für Gäste, ne? Eine iOS und ich glaube auch eine Android-App und alles mögliche weitere. Also es wird auch weiter ausgebaut. Das bedeutet jetzt auch, dass der Sebastian mehr Zeit hat, dadurch, dass er was verdient, das da rein investieren kann. Und ja, dann kann man das vielleicht auch mal einfacher machen, einen Gast dazu schalten, ne, über eine iOS-App da und alles mögliche, ne, Namen streamen und weiß der Geier was noch alles. Also ich bin da immer so freudig erregt, was da noch kommt.
Oh, schön.
Ja, finde ich auch. Ja, das aber auch alles nur hier irgendwie so Meta-Gequatsche am Anfang. Ich habe jetzt noch mal kurz was im Ablaufplan umgebaut. Gucken wir mal ganz weit weg. Also das machen wir sonst mit dem Velo Race relativ häufig, dass wir woanders hingucken. Aber im Moment drängt sich's fast so ein bisschen auf. Wie heißt das Rennen in Marokko? Atlas Mountain Race?
Ja, jetzt erwischst du mich hier am kalten Fuß.
Ich glaube schon. Atlas Mountain Race an Unsupported Wo steht's? Ich hab's hier doch. Atlas Mountain Race Teaser. Atlas Mountain Race is a fixed route, unsupported single-stage cycling race that starts in Marrakesh, cross the Moroccan Atlas before taking riders through Anti-Atlas and the Agadir. The close does not stop. There are no prizes. It follows gravel, single, double track, old colonial piste, bla 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 bla. Eine Veranstaltung, die man im Moment so ein bisschen, also der eine mehr, der andere weniger, nebenher verfolgt. Und ja, der Thorsten ist mit dabei. Ich vergesse den Namen immer von Global, um die Welt, Global, wie sagt man schnell?
Ach, du meinst diesen Single Speeder?
Nee. Nee. Global Bikepacking.
Ja, dieser andere Podcast, den es da jetzt auch gibt.
Ja, ich vergesse den Namen nur. Also ich bin schlecht mit Namen.
Bikepacking Global? Oder
ja. Irgendwie. Ja, ich schäme mich. Ich habe noch die Fotos von ihm gesehen, jetzt gestern, glaube ich, via Facebook, wo er unterwegs war. Auf jeden Fall,
ja, es gibt Bike noch so einen populären Single Spider. Sorry, ich wollte sagen, es gibt noch so einen populären Single-Speed-Fahrer, der hier auch einmal um die Welt gefahren ist. Wie heißt der nochmal? Markus so und so. Eigentlich ein Deutscher, wohnt jetzt in England.
Okay.
Ja, selbe Gedächtnislücken, egal.
Marco meinst du aber nicht, ne? Max Krause, ich guck mal gerade. Hier kann man auch nach den, also als Deutsche sind dabei, wobei ich ja nun der Letzte bin, der irgendwie eine in irgendeiner Form national gefärbte Brille anhätte. Das sind ja recht viele. Da kenne ich, also Deutsche, Alexandra Bethke, Andrea Seiermann, eine Dame, Bengt Stiller, Christian Dietrich, Konstantin Schütz, Josef Kai, Kilian Klaus, Lukas Magnus, Marc, Marco, Martin und so weiter und so fort. Raphael Albrecht habe ich schon mal gehört. Naja, Thorsten Frank, 171, Startnummer 147. Guck mal, wo er gerade ist. Sehe ich jetzt nicht. Naja, irgendwo wird er in der Wüste unterwegs sein. Und ich finde das gerade, also, wie soll man sagen, so Bike Tour Global war übrigens die Webseite und der Facebook-Link und Bike Tour Global. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Naja, wurscht. Er ist unterwegs und hat auch schöne Bilder schon von unterwegs gepostet. Die habe ich gesehen. Das sieht sehr, sehr eindrucksvoll aus. Auch, und das ist eigentlich entgegen meiner Art. So, das Essen finde ich da, sieht total lecker aus und so. Ja, also unterwegs da und das scheint viel Spaß zu machen. Allerdings scheinen die Jungs auch ganz viel mit Schieben beschäftigt zu sein.
Weil, ja, also die Geschwindigkeiten, die man da so fährt, das ist dann doch schon eine ganz andere Kategorie. Das sind da mehr so 100 Kilometer pro Tag,
ja,
wenn es gut läuft.
Ja, würde mich auch ein bisschen fertig machen, aber ja, ich sehe jetzt nicht the full map. Ich finde es in der Karte jetzt nicht so richtig, wie das Standing ist da, also wie irgendwie steht, aber das ist auch, glaube ich, bei so einer Veranstaltung ja sekundär. Scheint aber eine schöne Gegend zu sein. Warst du schon mal in Marokko?
Nee.
Ich auch nicht.
Was, wie das da aussieht, diese Wüsten und so. Markus Stitz meinte ich übrigens.
Ah, okay.
Vorhin mit Single Speeder.
Nee, und vor allen Dingen eine mir sehr nahestehende Person aus dem Freundeskreis ist schon seit Jahren auch mit einem Marokkaner verheiratet und ich fahre da immer wieder hin. Und das hat uns auch mal so zum drüber nachdenken gebracht, dass man da mal hinfahren könnte. Also und die Bilder, muss ich sagen, bei den jetzt genannten Personen vielleicht mal reingucken. Das sieht schon so aus, als könnte man da auch mal Urlaub machen. Also nicht nur unbedingt mit dem Fahrrad, sondern auch so mal. Schön, schön, schön. Also wenn ihr da Interesse dran habt, wir werden da auch mal gerne verlinken.
James Hayden fährt da auch mit?
Ist das der Transcontinental-Sieger? Habe ich das richtig irgendwie, oder?
Ja. Populäres Teilnehmerfeld.
Ja, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt und vor allem, dass das auch so irgendwie so früh im Jahres ist. Martin Moschek, das war der Name von Bike to Global. Jetzt habe ich endlich Ruhe. Dass das so früh im Jahr ist, ne? Also ich meine, klar, sonst ist es da wahrscheinlich zu heiß. Kann ich verstehen. Aber würde mich auch interessieren. Also vielleicht finden wir mal einen der Teilnehmer jetzt. Ich meine, wenn der Martin schon einen Podcast macht, vielleicht kann man den mal einladen hinterher, hier mit uns zu sprechen oder den Thorsten oder beide oder keine Ahnung, irgendwie. Das sollte ja machbar sein. Wenn ihr das unterstützt, dann schreibt ihr an und sagt, wir hätten das gesagt, dass sie das machen möchten. Was? Anmeldung? Na. Also, Martin Thorsten dort unterwegs, gebt mal auf die Seite, ich werde sie auch verlinken an der Stelle von dem Rennen und wir drücken euch jetzt mal einfach unbesprochen oder unangekündigt die Daumen, dass ihr da alle gut heil durchkommt und dass das einen Haufen Spaß macht. Ich sehe auch gerade hier einen Podcast von dem Rennen. Aber das ist nicht der gleiche Veranstalter, aber so ein bisschen auch im Stil, ist Paddle, wie spricht man das aus, Paddlet? Ist das nicht auch der Mitsponsor vom Transcontinental Race? Kann das sein? Sieht so ein bisschen im Stil auch aufgemacht. Ja, und Komoot-Sponsor, das ist ja auch ganz nett. Also, wie lange sind die noch unterwegs? Es sind 1100 Kilometer, wenn man dem derzeitigen Schnitt folgen wird. Noch eine Weile, obwohl der erste ist Sofian Sehel, ist schon sehr, sehr weit.
Die meisten werden wahrscheinlich so um die 2 Wochen brauchen, tippe ich mal. Boah.
Naja, aber das Wetter ist besser als hier, machen wir uns nichts vor.
Ja, aber auch staubiger.
Ja, das stimmt.
Und die Radwege sind ja gut, einen Tacken besser als in Essen.
Es ist so schlimm.
Ja, es gibt so ein paar Bahntrassen, die sind auch nur noch Schott, also Schotter und Schrott, wollte ich eigentlich sagen. Also, okay. Aber naja, gut.
Nun ja, nun ja. Kommen wir aber mal zu unserem ersten regulären Punkt dann, also wo wir etwas drüber sprechen, was wir hier so selber erlebt haben. Wie sieht's denn aus mit dem Mason? Du hast deine erste Temporunde gefahren, warst das erste Mal richtig Tempo unterwegs. Ja, Tempo immer gut.
Nee, ich bin auf jeden Fall mitgefahren, ja. Ich habe es zusammengekriegt und es hat mal einen Tag nicht geregnet, also einen Tag am Wochenende, weil längere Runden fahre ich nur am Wochenende. Und dann, habe ich mich drauf geschwungen und war echt ziemlich angetan von der Fahrweise. Wobei, ja, bitte?
Sprechen wir vielleicht noch mal kurz so ein bisschen über das derzeitige Setup. Also was ist da, was montiert ist, klar, das war der Mason Titanrahmen. Gruppe war jetzt, glaube ich, die alte SRAM 11 ETAP, oder?
Ja, bis auf eine 12-fach Kurbel und eine 12-fach Kette.
Ah, okay.
Aber wegen der Kurbel muss ich auch eine 12-fach Kette verwenden, aber ja. Das funktioniert irgendwie problemlos mit dem 11-fach Schaltwerk und 11-fach Umwerfer.
Okay, also 12-fach Kurbel, die, was ist das, 46, 32 oder sowas?
Boah, was habe ich denn jetzt nochmal genommen?
Nun ja, wir wissen es nicht. Wir werden es nachreichen. Irgendwie ja. Sowas. Ist das die Force-Kurbel oder ist das die Red? Weißt du das?
Das ist die Red-Kurbel.
Okay, Red. Schauen wir uns doch mal.
Die ja ziemlich markant aussieht. Finde ich ziemlich cool. Also ziemlich passend zu so einem Titanrahmen.
Gucken wir mal. SRAM, Red, Dub, Kurbelgarnitur hätten wir in 35, 48, 37, 50 und 33, 46. Ich tippe mal, du hast dich für die Mitte entschieden.
Ich bin, glaube ich, bei 37, 50.
Boah, der feine Herr, hier, dicke Heldenkurbel. Ja, also im Prinzip eine Zusammenstellung aus der Red AXS und der ETAP. Sattel, welcher Sattel ist im Moment drauf? Wir müssen ja von Momentaufnahmen, können wir bei dir bei Sattel nur sprechen.
Das ändert sich ja tagesaktuell. Ja, das ist der Sattel, das ist ein Sattel, für den ich sehr viel Geld ausgegeben habe, so viel wie für noch keinen anderen Sattel zuvor. Der halt aus diesem Bikefitting hervorgegangen ist, also dieser Geobiomeist Anaconda.
Mhm. Ja. Und? Wie fühlt er sich bisher so an?
Man fühlt ihn und ich weiß noch nicht, wie sich das verhält auf jetzt richtig langen Strecken. Ich bin jetzt nur 130 Kilometer gefahren, da habe ich ihn eigentlich die ganze Zeit gefühlt, wobei das Gefühl blieb eigentlich konstant. Also es änderte sich jetzt nicht. Es ist ja normalerweise so, wenn man mit dem Sattel nicht ganz so klarkommt, dass der Tragekomfort mit der Dauer der Fahrt abnimmt, aber das war jetzt hier nicht der Fall. Also es war von Anfang an ein präsenter Sattel vom Gefühl her. Aber das hat sich auch nicht geändert. Also ja, ich kann ich jetzt noch nicht so sagen. Also ich kann auch sein, dass wir eine sehr innige Beziehung eingehen werden. Das wird sich zeigen auf längeren Strecken.
Okay. Der Sattel, also sonst so Cockpit, hattest du, glaube ich, Ritchie-Anbauteile, ne?
Ich habe einen Synthase-Vorbau. Die Sattelstütze ist von Mason.
Okay.
Ist irgendwie so eine Carbon-Sattelstütze mit 27,2 Durchmesser. Und der Lenker ist von dem BMC. Ja, ja, sonst eigentlich nichts Besonderes.
Okay. Laufräder hast du wahrscheinlich die von dem Bombcheck übernommen, also die das waren doch extra für dich aufgebaute von Whisbeals DT Swiss Felge und ein bisschen hochprofilige DT-Narben, hier Narbendynamo und so weiter und so fort. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau. Die DT Swiss Felge, ich glaube 521. Oder? Ja, genau. RR521.
Okay. Ja, und dann erzähl doch mal, wie fährt sich's denn jetzt? Also 100, wenn ich das richtig gesehen habe, 113 Kilometer war jetzt die
130.
Erste 30? Ja, Entschuldigung, 130.
Ja, fährt sich sehr geschmeidig. Also vor allen Dingen bei Bodenunebenheiten. Also dass das so ein großer Unterschied ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Also dieser Rahmen, der flext dann doch nochmal ganz ordentlich anders. Oder mehr als so ein Carbonrahmen oder ein Alurahmen, die ja beide eigentlich recht starr sind. Also das macht dann doch schon nochmal etwas aus. Besonders krass war das auf Kopfsteinpflaster. Das wurde echt, also das war wirklich ein sehr merklicher Unterschied. Das war so ein Unterschied, dass ich mir echt Sorgen machte, ob irgendwas kaputt ist. Ob okay. Da irgendeine Schweißnaht irgendwie gerissen wäre oder so, weil das war so dermaßen butterweich. Und die Reifen waren vollgepumpt, also daran lag es auch nicht. Okay.
Bist du mal einen Stahlrahmen gefahren?
Ich habe auch einen Stahlrahmen, aber habe ich jetzt noch nie auf Kopfsteinpflaster gefahren. Nee, also da fehlt mir jetzt der Vergleich. Kann sein, dass es ähnlich ist, ja.
Also ich habe nämlich auch das Gefühl, ich bin jetzt kein Titan gefahren, deswegen kann ich mir nicht schlussendlich da ein Urteil drüber erlauben, aber oder bin ich mal? Nee, bin ich noch gar nicht. Kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Ich hatte so das Gefühl irgendwie, so wenn man zumindest Alu und Stahl vergleicht, dass Stahl da so deutlich nehmender auch ist. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Vielleicht, bei dir ist das, welches Stahlrad hast du? Ist das der Crosser? Das Ding?
Nee, das ist so ein klassisches Rennrad.
Ach ja, das, ja, okay.
Das ist ein Binetto, Paris-Roubaix oder irgendwie sowas.
Ja, hätte mich mal interessiert, vielleicht hat ja einer der Hörer Erfahrungen in dem Zusammenhang, ob das vielleicht vergleichbar ist, weil ich finde, da kommen wir auch an anderer Stelle in der Sendung nochmal zurück. Ich finde, dass Stahl an der Stelle schon irgendwie so auch ein bisschen dämpfendere Wirkung hat als gegenüber dem Aluminium. Und deswegen habe dich aber auch direkt gefragt, ob du jetzt eine Carbon-Sattelstütze hattest im Vergleich zu vorher. Und das ist es nicht. Du bist also vorher auch schon mit Carbon-Sattelstütze unterwegs gewesen. Insofern
ja.
Kann das jetzt nicht der entscheidende Unterschied sein.
Nee, der Sattel ist es jetzt auch nicht. Der ist eigentlich recht hart. Mhm. Also von daher, das Einzige, was jetzt hier weich sein kann, das ist der Rahmen. Mhm.
Naja, wobei weich, ne, also ein Rahmen soll ja auch nicht unbedingt weich sein. Ne? Also der soll ja trotzdem Vortrieb generieren. Und das ist aber schon noch so.
Da habe ich jetzt nichts Negatives festgestellt. Wobei ich bin jetzt auch nicht, weiß Gott, wie losgebolzt. Also das war jetzt auch nicht so eine Mega-Speed-Runde. Mhm. Aber das war durchaus vergleichbar mit einem Carbonrahmen.
Und jetzt mal ganz einfach gesagt, zufrieden mit Fahrgefühl und allem?
Ja, auf jeden Fall. Also das auch von der Geometrie her, das hat gepasst. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Ja,
wobei
genau.
Da sind noch ein paar Änderungen, so ein paar Kleinigkeiten sind da notwendig. Da muss noch ein Spacer unter dem Vorbau weg und da ist so ein ziemlicher Spacer-Turm unter dem Vorbau. Mhm. Und ich bin da diesmal ein bisschen konservativer rangegangen, weil früher ist es mir schon mal passiert, dass ich mir dachte, ach komm, hier Spacer, was ist das? Brauchst du nicht? Vorbau drauf.
Weg, und zack.
geschafft, gekürzt und ja, Tatsachen geschaffen. Ne? Und dann hat man sich im Nachhinein noch ein bisschen geärgert. Hm, so ein Zentimeter Höhe könnte da
das
dann doch
das,
sein.
Das sind dann die Anrufe, die man bekommt oder die Gespräche, wie man führt, wo Kunden dann fragen oder wo man gefragt wird. Sag mal, gibt es noch einen Vorbau, der ganz schmal baut, wo dann die Gabel zu kurz gekürzt wurde? Um dann doch noch einen Spacer drunter zu kriegen. Ja, aber.
Ja, aber können wir aber auch umdrehen, ne? Also, dass der dann quasi nach oben zeigt, aber das ist.
Ja, oder erstmal, muss man ja nicht unbedingt so ganz radikal nehmen, ne? Du könntest auch erstmal einen Nuller Winkel nehmen, zum Beispiel, ne? Das wäre auch mal eine erste Lösung. Ja, aber wenn es sich jetzt erstmal gut anfühlt, ne, für den ersten Schritt, dann ist das doch schon mal. Dann ist das doch schon mal was. Also ich bin auch der Meinung, ne, also als ich das letzte neu aufgebaute Rad, was ich hatte, bin ich ja auch erstmal, ich glaube am zweiten oder dritten Wochenende 200 Kilometer mitgefahren, ohne groß was verändert zu haben, um zu gucken, okay, wie funktioniert's. Und ich habe eigentlich an den Einstellungen danach nichts mehr verändert. Entweder ich habe mich so selber drauf trainiert, dass es jetzt funktioniert, oder es hat halt von Anfang an gut funktioniert. Muss man mal gucken. Außer am Sattel, wo ich nochmal ein bisschen rumgedoktert habe. Aber das wird dich ja auch noch begleiten. Vielleicht sollten wir das als Thema gleich nochmal einfügen. Was für Reifen habe ich ganz vergessen. Was für Reifen fährst du jetzt da drauf?
Das sind, warte mal. Diese Rubino, Vittoria
Rubino. Vittoria Rubino Pro in der
Graphen-Auswahl. Genau.
Ja,
sehr viel. Graphen 2.0. In 28er Breite.
Ja, das weil, da haben wir mal das erste Mal, glaube ich, dass wir zeitgleich die gleichen Reifen fahren an einem Rad.
Bei dem Vorgänger davon, also nicht den 2.0, den hatte ich nämlich auch in derselben Breite an der BMC Rotmaschine und ich fand den super.
Ja, wobei darf man nicht übersehen, also ich bin die noch nie gefahren, aber mir hat ein Kollege, dem ich in der Hinsicht blind vertraue, die gegeben oder nahegelegt und hat gesagt, hier, fahr die mal, probier die mal aus am Winterrad, weil der damit unterwegs war und auch so ein bisschen Gravel-Passagen, im Urlaub war der damit unterwegs, Gravel-Passagen und so weiter und so fort. Und an dem Rad kommt es mir jetzt eh nicht drauf an. Also bei mir kommt es im Moment eh nicht auf Geschwindigkeit an und da noch viel weniger und habe mir den dran gemacht und habe danach erst ein bisschen so drüber gelesen und hier bei der berühmten Seite hier Bike Tires, Resistance, Widerstand and so on, wurde der schon ein bisschen, wie soll man sagen, also ist schlechter als sein Vorgänger. Also das ist ja jetzt der Vierer und der Dreier soll noch mal ein bisschen besser gewesen sein. Allerdings war der Dreier angeblich, so wurde kolportiert oder so Mutmaßungen, war der Dreier so gut, dass der Abstand zum Top-Reifen, zum Open Corsa, so gering war, dass man den Vierer ein bisschen verändert hat, dahingehend mehr Material, ein bisschen schwerer, ein bisschen weniger gut rollen, dafür noch ein bisschen pannensicherer, also um sozusagen diese zwei Produkte voneinander abzugrenzen. Ob das jetzt im Bereich der Mutmaßungen oder der Legenden ist, weiß ich natürlich nicht. Aber klang für mich jetzt nicht. Also da ich den Dreier nicht gefahren bin, kann ich keinen Unterschied feststellen. Ne? Wenn, dann müsstest du uns das mal irgendwann bestätigen. Aber kann ich bis dato nicht.
Ja, das wird sich zeigen.
Ja. Ich sehe übrigens gerade, dass der erste beim, Entschuldigung, wenn ich mal kurz, aber währenddessen, wenn ich hier über Reifen spreche, kann ich noch mal ein bisschen, der erste ist beim Atlas-Rennen jetzt bei 1148 Kilometer und der Thorsten, der nun auch einen schnellen Stiefel fährt, ist bei 476 und der Markus ist bei, ich glaube, irgendwas mit 600 war er gerade, wenn ich ihn richtig gesehen habe. Also da ist schon viel Lauferei mit dabei, mein lieber Scholli. Ja, ja, also Reifen rollen auch gut. Tubeless hast du dich, aber ich glaube, die sind nicht tubeless, ne? Also hast du dich auch nicht drüber nachgedacht.
Ich weiß gar nicht, ob die auch tubeless können. Ich hatte wirklich lange überlegt, ob ich nicht lieber tubeless mache, aber dieser Aufwand mit der Milch und den Ventilen und so, irgendwie hat mich das alles wieder abgeschreckt. Und dann vor allen Dingen auch das erstmalige Aufpumpen. Ich hatte das auch schon mal, dass ich da mit meiner normalen Standpumpe überhaupt den Tubeless-Reifen gar nicht in die Felge abspringen, also dass es in die Felge springt. Das habe ich überhaupt nicht geschafft. Muss ja ein bisschen mehr Druck haben. Naja, irgendwie hat mich das alles total abgeschreckt. Deswegen jetzt wieder ganz normal mit Schlauch.
Mhm. Ja. Ja, aber schön, dass das so auf Anhieb zumindest sich einigermaßen wohl anfühlt. Ich sehe auf dem Bild, hast du noch eine ordentliche Überhöhung. Also es sieht schon aus, als hättest du da noch ordentlich...
Geil, das ist nur fürs Foto.
Ah, nur deine Sportler gemacht, alles klar.
Ja, genau.
Okay. Ja, schön.
Nee, der Sattel ist jetzt schon eine ganze Ecke tiefer und der Lenker ist natürlich gleich geblieben.
Ich bin gespannt. Also ich denke, wir werden noch viel Gutes über das Rad hören, habe ich so ein Gefühl. Bin gespannt. Ja. Ich hoffe ja, dass wir bald nochmal die erste gemeinsame Runde damit, also nicht beide auf einem Rad, also Gepäckträger, ich hinten drauf oder so, sondern dass man so wie, welche Rahmengröße ist das? 57er oder 56er?
Die Rahmengröße?
Ja.
54.
Ah, noch kleiner, okay. Ja, du magst das ja gerne mit den kleineren Rahmen. Naja.
Ja.
Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja. Dann, also mehr nach einer Runde, also ich denke mal, das wird uns diese ganze Saison oder dieses ganze Jahr noch immer ab und zu begleiten. Wenn du, also bis jetzt auf jeden Fall die Entscheidung von Bombcheck dahin zu gehen, definitiv nicht falsch.
Auf jeden Fall. Also das ist halt eine ganze Ecke sportlicher als das Hook XC und das wollte ich ja auch. Also das Hook, das ist ja mehr. Ja, fast so ein Mountainbike. Also da passen ja dermaßen breite Reifen drauf und so ähnlich fährt es sich auch. Also das ist dann wirklich eher was fürs grobe Gelände. Wahrscheinlich wirklich ja für sowas wie dieses Atlas Mountain Race jetzt.
Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, Herr Thorsten ist so mit dem Mountainbike unterwegs irgendwie, ne? Und wenn ich die Bilder richtig deute, dann ist diese Entscheidung auch nicht ganz falsch getroffen von ihm worden. Machen wir noch mit Reifen weiter, ne? Wenn wir hier schon beim großen Thema sind und bei dem, was du dazu erzählen hast.
Ja, du hast dich herausfordern lassen.
Ja, ich habe die Herausforderung angenommen. Kurz zur Vorgeschichte. Anno 2016 klingelte Herr Timmer bei mir an der Tür und meinte, bitte Monty, die Reifen, ich kann es nicht. Es handelte sich um, ich glaube, Challenge Strada, kann das sein? Nee, Challenge. Challenge-Reifen, vereinfacht gesagt, genau. Die ja, wie viele mir auch in den letzten Tagen nochmal via Twitter bestätigten, Challenge-Reifen heißen Challenge, weil sie eine Challenge zu montieren sind und das Spielchen hatten wir schon mal, aber diesmal habe ich mich dank Challenge, die mir hier auf Anfrage einen Tubeless-Reifen mal geschickt haben und zwar den, sag mal schnell, den Challenge Tubeless Ready, das war, jetzt habe ich die E-Mail verloren, auf jeden Fall der Strada Pro, genau, Strada 25 Tubeless Ready, die Pro, also diese Tubeless-Variante von dem Reifen, im Gegensatz zu Vittoria haben die ja immer noch diese braune Tanwall. Naja, und dann bin ich mal ganz einfach optimistisch an die Sache rangegangen und dieser Optimismus war wirklich, wirklich völlig unangebracht. Also, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ist es nach wie vor eine Herausforderung?
Dein Reifen zu montieren war ja, das habe ich ja, glaube ich, damals im Keller, wie lange habe ich gebraucht? Das habe ich ja vorübergehend gemacht. Andere Reifen haben bei mir schon mal so ein Stündchen gebraucht, aber das war nochmal eine Dimension. Im Prinzip war das Ganze jetzt ein Projekt von, was ist heute Dienstag? Von Sonntag bis Dienstag hat es gedauert.
Aber jetzt sind sie drauf?
Jetzt sind sie drin. Ja. Kurz die Zusammenfassung. Also sie alleine die Reifen auf die Felge zu kriegen, also nur drauf, also nicht, dass sie reingesprungen sind, war schon die Hölle. Also einen Reifen habe ich nur mit, mein Tweet mit dem Cyborg-Arm war gar nicht so unangebracht. Das ging nur, weil meine Frau mir geholfen hat, die an einer Seite den Reifen wirklich in die Felge gedrückt hat, damit er da wieder drin blieb und ich auf der anderen Seite mit der anderen Hand unten im Reifenheber es wirklich peu à peu Millimeter für Millimeter draufgebracht habe. Den anderen habe ich selber geschafft alleine. Das war aber auch ein Wunder.
Ich muss gerade an diese Filmszene denken hier in Dirty Dancing, wo die beiden hintereinander sitzen und einen Topf töpfern.
Ja, war nicht Dirty Dancing, sondern Ghost-Nachricht von Sam, aber wenigstens hast du Patrick Swayze mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Unser Filmkenner, IMDb-Veteran.
Ja, auf jeden Fall diese Szene.
Ja, diese Szene, genau, aus der nackten Kanone.
Ja, genau, daher kenne ich das, glaube ich, eigentlich.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, das habe ich mir auch direkt gedacht. aber fast, also es trug sich ähnlich zu, nur dass wir uns gegenüber saßen um einen Ritchie-Laufrad drumherum. Also ich hatte den Reifen dann irgendwie in diese Felge bekommen, aber natürlich nicht dieses, dann habe ich, bin in den Keller gegangen und habe meine normale Standpumpe genommen, so wie du es auch damals wahrscheinlich gemacht hast. hatte noch in Erinnerung, bei den Hutchinson hat das geklappt. Das war so dermaßen zum Scheitern verurteilt, dass ich wirklich mich selber ausgelacht habe dabei. Ja, da war der Sonntag vorbei. Ich hatte den Reifen zumindest drauf. Am Montag bin ich dann, ich habe ja das Glück, bei Bicomponents die Werkstatt mitnutzen zu können, für solche Sachen. Und dann bin ich da in die Werkstatt und habe mir den Kompressor geschnappt. Ich war allerdings ein bisschen unter Zeitdruck und habe dann den ersten Reifen mit einem Kompressor, also voll Power drauf. Und das machte knack, 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 knack. Und der Reifen saß in der Felge. Ich natürlich super happy, dachte mir, ah, alles easy jetzt. Der Druck hielt jetzt nicht ewig lange. Also ich würde mal sagen, nach einer halben Stunde hat man schon deutlich gemerkt, dass da Luft raus ist. Was mich jetzt aber auch nicht überrascht hat, das war ja keine Dichtmilch drin. Und gerade diese Tanwalls verlieren deutlich leichter Luft. Insofern muss das jetzt alles nochmal ordentlich gemilcht werden. Habe ich den zweiten Reifen genommen und Druck drauf und es tat sich nichts. Und da war der Zeitpunkt, wo ich schon ein bisschen frustriert war, um ehrlich zu sein. Ich dachte mir, Kompressor nicht, scheiße, dann ist dieses Tubeless-Ventil irgendwie im Eimer. Musste zu Hause, ich habe noch welche, muss ich ein neues Tubeless-Ventil drauf machen. Und da, ich möchte mich in den Dreck werfen, also ich kam dann an der Werkstatt vorbei, ne, Kollege fragte hier und, ne, also ein Kollege aus der Werkstatt. Und da muss ich mich jetzt in den Dreck werfen und werde ihm eine Statue bauen, dem lieben gegrüßet an dieser Stelle Pascal. Der meinte nämlich zu mir, und da habe ich mich auch daran erinnert, dass ich das mal gehört habe. Und vielleicht ist das ja irgendwem, also 5 Leute werden mindestens zu Hause jetzt die Hand an die Stirn klatschen und sagen, ja klar. Ich hatte vergessen, und das als kleiner Tipp vielleicht, wenn man Tubeless-Reifen montiert und es kommt nicht genügend Luft rein auf kurz genug Zeit, also schnell genug, dann nehmt den Ventileinsatz raus. Folge ist, dass einfach deutlich mehr Luft reinströmen kann und auch schneller reinströmen kann. Und es deswegen knallt der Reifen eher in die Felge. So.
Habe ich einfach nicht dran. Wenn man dann einmal sitzt, dann kann man das Ventil wieder reinschrauben. Ne?
Genau, wenn man einmal sitzt, kann man das Ventil wieder reinschrauben, wieder aufpumpen, dann ist alles gut. Habe ich in dem Moment, weil das hatte ich schon vor Ewigkeit mal gehört, aber nie richtig gebraucht, deswegen einfach irgendwo in einem Teil von meinem Hirn abgespeichert, der nicht so oft genutzt wird. Und siehe da, heute habe ich es damit mit dieser Methode nochmal versucht. Es machte knack, 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 knack. Und jetzt sitzen beide Reifen in der Felge, halten zwar keine Luft. Ich kann immer noch nicht mitfahren, aber ich bin schon mal einen Schritt weiter. Und ich vermute, morgen wird das Projekt Milch in den Reifen angegangen. Ja, und da bin ich mal gespannt. Also das war wirklich die versprechen, die sehen schon recht nice drauf aus und ich glaube, die fühlen sich auch so ein bisschen zumindest nur von der Karkasse und so alles an, als könnte das ein toll rollender Reifen sein. Aber.
Also Challenge-Reifen sind ja wirklich legendär schwer zu montieren, aber Challenge-Tubeless. Ja. Also das ist ja echt der Wahnsinn.
Ich hatte auch ein bisschen Angst vorher, aber ich dachte mir, man wächst mit seinen Aufgaben. Ne? Also mich haben mehrere Menschen, also ein Mensch hat mich auf dem Weg im Treppenhaus gefragt und meinte nur, warum tust du dir das an? Und ich wusste auch nicht so eine vernünftige Antwort, außer weil man es kann. Also, ne, mal ausprobieren. Also, warum nicht? Ich weiß, die Antwort ist eigentlich ziemlich blöd, aber man könnte natürlich auch die Zeit viel besser investieren in Fahrradfahren, aber ich hatte einfach mal Lust drauf, es zu probieren. Und ich hatte einfach mal angefragt. Ich hatte schon vor Jahren mal einen Kontakt bei Challenge und die sind immer sehr, sehr nett und freundlich. Und die freuen sich wahrscheinlich auch, wenn einer mal berichtet, dass es geschafft hat, vielleicht.
Der Erste.
Ja. Aber warten wir mal ab. Also ich bin da jetzt ganz guter Dinge. Und wie ich mich erinnere, also du hattest, glaube ich, das Problem mit Pannen. Das hatte ich ja überhaupt nicht.
Ja, hatte ich.
Wenn sich das Problem mit Pannen darstellt mit der Milch, ob das damit möglicherweise jetzt gelöst ist. Und vor allen Dingen das Rollverhalten war ja schon immer smooth. Für die, die es interessiert, wir haben ja so ein paar Spezialisten auch. Die Breite des Reifens ist 26 mm auf einer 17C-Felge. Also baut ein kleines bisschen breiter. Ich finde, es sieht sogar noch breiter aus, als es ist. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn es jetzt 26,5, 27 sind. Aber ich habe es extra mit, in dem Moment, wo der Druck groß war, gemessen. Also 26 mm. Auf der Felge und ich bin jetzt mal gespannt. Mein Traum wäre, am nächsten Wochenende schon so auf dem Rad montiert zu haben, dass es hält, aber ich wage nicht daran, drauf zu hoffen, dass das so schnell geht. Das würde mich doch wirklich wundern. Ja, montiert sind sie. Allen, die mich in den letzten Tagen via Twitter unterstützt haben, vielen Dank für den Zuspruch, das Auslachen und alles andere, was dazu gehörte in dem Moment. Sie sind drauf. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Reifen hatten wir die Rubinho Pro bei dir noch. Da haben wir zum Reifen auch eigentlich einiges gesagt. Sättel. Sprechen wir über Sättel. Ich habe ja gesehen, wo gab es den Sattel zu dem Preis? Also das hat mich ein bisschen, du hast ja richtig zugeschlagen.
Den gab es bei Bike24.
Nein,
böse. Für 34 Euro. Also das ist ein
SQLab?
SQLab Mountainbike-Sattel. Ich meine, die heißen 612. Mhm. Und ich hatte ja mal mein Hinterteil, 610 heißt der. SQLab 610 Ergolux. 34,99. Den gibt es halt auch in verschiedenen Breiten und je nachdem, wie der Sitzknochenabstand bei einem individuell ist, das kann man ja ausmessen. Die verschicken da auch gerne so eine Pappe, womit das dann möglich ist. Kann man dann halt den passenden Sattel auswählen und ich hatte einmal einen Rennradsattel in 13er Breite, fand ich super unbequem. Und dann dachte ich mir jetzt halt, ja, bei dem Preis, da kannst du dir auch einfach mal mehrere Sättel in verschiedenen Breiten bestellen. Und ja, ich arbeite mich da gerade jetzt so durch. Also
wurde speziell für den komfortorientierten Mountainbiker und den sportlich orientierten Trekkingfahrer entwickelt. Sportlich orientierter Trekkingfahrer, da sehe ich dich, vor allem mit diesen einen Schuhen. Ne?
Ja, ist jetzt kein Rennradreifen, ich weiß, aber ich habe sonst auch so ein Physik Tundra.
Naja, du bist da ja so im Zimmermäßig
unterwegs. Ja, keine Ahnung, ob mein Arsch irgendwie mehr für Mountainbike-Sattel gemacht ist. Es erscheint fast so. Aber den fand ich mal super bequem und deswegen war jetzt irgendwie der naheliegende Gedanke, dass dieser Sattel dann auch irgendwie Sinn machen könnte. Und ja, ich habe mich da jetzt die letzten Tage so durchgearbeitet. Also den 14 cm breiten, den habe ich jetzt schon probiert und im 15er, der 15er war ganz okay, der 14er ging irgendwie gar nicht und jetzt morgen fahre ich mal mit dem 13er.
Mein Tipp
und, ja.
Zu SQLab, wenn du, ich beschreibe den Sattel mal, der Sattel besteht ja insgesamt aus mindestens 3 Stufen, also das geht ja so treppenartig nach unten. Das heißt, der vordere, ich nenne es mal Nasenteil, ist der unterste Teil, dann kommt der Teil, wo die Sitzknochen am besten drauf sitzen und dann oben sozusagen die Abstützung fast. Ich hatte beim SQLab-Sattel, ich bin mal gefahren, den Rennrad, das ist glaube ich der 612er ErgoWave Active. Nicht Carbon, ErgoWave Active, genau. Und bei mir war das Problem, da ist diese Abstufung nicht ganz so krass, nicht ganz so, wie soll man sagen, nicht ganz so geformt, nicht ganz so stark. Mhm. Und ich bin damit losgefahren und ich hätte den wirklich ich habe es auch damals hier erzählt, nach 5 bis 10 Kilometern in die Büsche schmeißen können. So unbequem war das. Und was ich dann gemacht habe, und das war der entscheidende Unterschied, ich habe den Sattel ein bisschen nach vorne gedrückt, ne? Also die Position nach vorne verändert. Und habe dadurch diesen Bereich, wo die Sitzknochen sitzen oder hin sollen, sozusagen an die richtige Stelle gebracht. Und danach war der Sattel wirklich deutlich angenehmer zu tragen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich komme mit dem Sattel überhaupt nicht zurecht, ne, dann versuch durchaus auch mal die Position des Sattels innerhalb, also ne, vorne, ist das die Längsachse dann? Weiß nicht, jeweils in Fahrtrichtungs Richtung.
Zum Vorbau hin.
Zum Vorbau hin, genau, ein wenig zu verschieben. Das hat bei mir damals einen deutlichen, also wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Mhm. Als Anregung vielleicht mal. Ne? Also
ja.
Für jeden anderen, weil ich habe mich da auch ausmessen lassen oder wir hatten bei uns dann ein Messgerät, wo man sich so draufsetzen konnte, wo das elektrisch gemacht wurde. Und deswegen war ich mir sicher, dass ich eigentlich von der Sitzknochenbreite her genau richtig bin. Deswegen entfiel bei mir, dass bei dir jetzt vorhanden ausprobieren. Und da habe ich dann die Position nach vorne und hinten verändert. Bei mir war es dann am Ende so, dass ich doch eine Zeit lang damit auch ganz gut gefahren bin, war auch einigermaßen zufrieden und vor allem ich kam mit diesem Active, also mit diesem bisschen wackelndem, ganz gut zurecht. Habe dann aber irgendwann zwischendurch nochmal wegen des anderen Rades genau einen was war das? Flight, was ist? Sell'Italia Flight gefahren. Mhm. Und dann dachte ich so, mir kommt diese rundere Form dann doch eher zu entgegen und bin dann wieder auf den alten Physik zurück. Also auf den neuen alten Physik, aber damit komme ich besser zurecht. Aber wenn du mal irgendwie das Gefühl hast, das passt jetzt gerade gar nicht, versuch's mal in der Position nach vorne hinten. Nur als Tipp am Rande.
Ja, guter Hinweis. Da gibt es ja alles Mögliche an Variationen, was man da machen kann.
Ja. Also. Und also 15 hast du jetzt, 14 hast du jetzt, morgen kommt die 13 dran.
Ja.
Also demnächst im eBay-Profil von Herrn Timmer gibt es Sättel zu verkaufen. Melden Sie sich.
Genau. Dort falls jemand keinen erwischt hat, ich habe da noch ein paar.
Drei zum Preis von zwei vielleicht. Aber wäre jetzt für jemanden, der Esculap mal, also das Grundkonzept mal ausprobieren möchte, ja vielleicht wirklich gar nicht schlecht, ne, dass die zu dritt auf einmal anzubieten.
Ja, würde Sinn machen. Aber ich fürchte, das würde in so einen Rücksendewahnsinn ausarten.
Meinst du? Ja. Vielleicht will ja ein Hörer die direkt den AF-Einschlag abnehmen, wenn sie später doch nicht das sein sollten, was du ja vorgenommen hast. Nur ganz kurz, das BMC, also wer sich dafür interessiert, das ist jetzt weg, ne? Das ist gut über die Bühne gegangen.
Ja, genau. Bei eBay verkauft und ich habe da genau einen Tag zufällig erwischt für den Verkauf, wo die Verkaufsgebühr irgendwie auf 2 Euro, irgendeine absurd geringe Summe, begrenzt war. Normalerweise sind das ja so um die 10% des Verkaufspreises.
10%?
Ja. Okay, das ist auch irgendwo gedeckelt, je nach Kategorie dessen, was du da verkaufst. Aber ich hätte da garantiert, also ich habe das jetzt für knapp über 2000 Euro verkauft und dann wären da so 200 Euro eBay-Gebühren fällig gewesen.
Krass, ich habe seltenst bei eBay irgendetwas von nennenswertem Wert verkauft. Deswegen ist mir das wahrscheinlich noch nie so aufgefallen, aber krass, ich wusste nicht, dass es so viel ist. Also, ja. Da lohnt sich's ja echt.
Und wenn derjenige dann noch mit PayPal bezahlt, dann zahlst du da auch nochmal als Verkäufergebühren. Und die sind auch nicht ganz, also es sind keine 10%, aber
naja,
dürften so, weiß nicht, 3 oder 4% sein.
Ja, ich glaube 3 oder 3,5, 3, ja. Aber klar, bei 1.000 Euro sind das auch wieder 30 Euro, ne?
Ja.
Und bei 2.000 kann ich mal ganz schnell überschlagen, 60 Euro, glaube ich. Mhm. Dann bleiben von den 2.000 auch nur noch 1.750 Euro. Krass, ich wusste nicht, also Mann.
Ja, gut, ja. Ich hoffe mich jetzt Gott sei Dank alles nicht.
Ja, aber gut weg. Dem neuen Fahrer alles Gute, gute Fahrt, viel Spaß.
Ja,
und
genau.
Ja, genug Luft im Reifen.
Schickes Rad.
Ja, das glaube ich wirklich auch. Also ich glaube, dass bisschen schade, dass es weg ist, aber man kann nicht halt
ja.
Man hat nicht Platz für alles. Und,
Ladies come, ladies go.
mein Motto eher in der Hinsicht, happy wife, happy life. genug der Phrasen gedroschen. Letztens habe ich auch gesehen, es gibt ja Hörer, die hören uns über Spotify. Wenn du ein Spotify-Hörer bist, ich verstehe nicht ganz, warum du keinen normalen Podcatcher nimmst, weil das ist viel bequemer und bietet viel mehr Sachen und viel mehr Links und so weiter. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Kunden sind von T-Mobile, die es also dann nicht auf Datenvolumen angerechnet werden. Einen anderen Grund habe ich noch nie verstanden. Da habe ich auch gesehen, dass der Anteil der Damen, die uns hören, eigentlich gar nicht so klein ist. Also fand ich.
Ist das wirklich so, dass das nicht aus Datenvolumen angerechnet wird? Weil der Podcast, der wird dann doch nicht von Spotify-Servern gestreamt, sondern von den Servern desjenigen Podcasts.
Da bin ich nicht sicher. Also ich glaube, das kommt von den Spotifys. Das hat mir zuletzt noch mal jemand versichert, dass das von den Spotify-Servern gedingst wird. Und wenn, dann das die jetzt nur durchleiten. Also das wird auf jeden Fall, also wäre mir neu, dass das da angerechnet wird. Das war für mich jetzt immer das, also meinem Verständnis nach der Grund, warum man das via Spotify.
Ja, bei Musik ist das so, aber Podcast, ja, ich stelle jetzt hier nur Vermutungen an, ich weiß es auch nicht.
Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da differenzieren können. Also das glaube ich nicht. Das würde mich sehr, sehr, sehr wundern. Also das wäre jetzt so der nachvollziehbare Grund, warum man das, also wäre für mich jetzt ein Grund, warum ich mir vorstellen könnte, dass man via der Spotify-App hört. Aber fast 20% Damen auf Spotify, finde ich.
Bei uns jetzt?
Ja, finde ich schön. Also ich bin für mehr Damen auf dem Fahrrad, für mehr Damen im Radsport, für mehr Damen im Podcasting, überall. Sind eh klüger als wir. Ja, ist doch so. Also, guck mal, also bin ich fast fest der Überzeugung. Zumindest ist es cleverer. Also, weiß ich von meinen hier. Genug der Geschlechtergeschichten. Was haben wir noch hier? Was gibt es denn? Ach so, kurz nur zwischendurch. Ich mache erstmal so Sachen zwischendurch. Für das Sauerland Gravel Camp, was der liebe Kollege Björn vom Sauerland, also der mit mir zusammenarbeitet und mit Menschen aus dem Sauerland initiiert hat, geht die Anmeldung am 1. März los. Also wer sich dafür interessiert, am 12. Juni mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit auch mir durch Sauerland zu graveln zu fahren, der möge sich am 1. März da mal auf der Anmeldungsseite umtun. Das Interesse scheint da sehr, sehr groß zu sein an Rückmeldungen. Das heißt, wartet damit nicht zu lange, wenn ihr euch anmelden möchtet. Ja.
Weißt du, wo dann die Anmeldung, worüber die erfolgt?
Nee.
Haben die eine eigene Webseite?
sauerlandgravelsyndikat.de/event-anmeldung/FBCLID=... Aber sauerlandgravelsyndikat.de. Da findet man eigentlich alle nötigen Informationen. Über welches Portal die Anmeldung läuft, das weiß ich nicht. Aber vielleicht mag sich ja einer von den Machern hier mal im Kommentar melden. Das sollte wahrscheinlich kurzfristig möglich sein. Ja, ich muss jetzt auch mal kurz einen Schluck trinken zwischendurch. Ganz trockenen Hals. Vielleicht erzählst du mal einen Witz zwischendurch kurz oder so.
Nee, den Witz kann ich nicht erzählen. Und seitdem ich jetzt weiß, wie viele weibliche Hörer wir haben. Nein, Quatsch.
Nee, also gut. Das mit dem Witz so spontan war auch zugegebenermaßen ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich mich ein bisschen laut gestellt. Ja, was haben wir noch heute in unserer kurzen Kurzfolge so zu bieten? Hast du noch was? Zettel haben wir.
Habe ich das letzte Mal schon erzählt, was ich mit meiner Regenjacke da angestellt habe?
Ja, genau. Das hast du erzählt und da habe ich gedacht,
huch. Ja, der Hersteller hat sich jetzt gemeldet. Also ja. Gore hat sich jetzt gemeldet. Also es war ja so, dass die Regenjacke diverse Löcher hatte, die auch alle ja quasi wie so ein Gürtel um die Jacke angeordnet waren.
Du meinst der Fettboost-Gürtel?
Ja, genau. Dieser ja, quasi wie so Schwangerschaftsstreifen, nur horizontal. Jetzt ist es so, der Hersteller sagte, ja, das wäre durch zeitgleich gewaschene Textilien, die einen Reißverschluss haben. Dadurch wäre das entstanden. Mhm. Ich habe die Jacke nie alleine gewaschen, also von daher kann ich es nicht ausschließen. Und ach, ist mir jetzt auch egal. Ich habe da keine Lust, weiß Gott, wie ewig hinter zu diskutieren. Und ich meine, repariert ist er jetzt eh schon. Ich hatte ja den Reparaturservice von denen in Anspruch genommen für 45 Euro. Und die haben dann von innen so kleine Patches da dran geklebt, quasi wie so Fahrradflicken. Und jetzt ist er eh wieder dicht. Aber ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert.
Ja, klar. Krass, finde ich aber, also gerade du, der viele Sachen kaputt macht, hat ja mit Reklamationsverhalten in der Natur der Sache liegend viel zu tun. Das hat mich von anderen Bekleidungsherstellern aber schon kulanter in irgendeiner Art und Weise erlebt. Oder täuscht mich das gerade?
Also ich bin so ein bisschen allgemein von den Service enttäuscht, weil irgendwo habe ich auch gelesen auf der Gore-Webseite, dass die innerhalb von 24 Stunden antworten. Mhm. Also das kann ich nun mal gar nicht bestätigen. Also das hat meistens so um die 2 Wochen gedauert. Mhm. Pro E-Mail. Mhm. Also dieser E-Mail-Verkehr, der hat schon ein bisschen länger gedauert.
Kurios. Also ich muss zugeben, ich habe in letzter Zeit auch mit komischerweise nur Merino Base Layern ein Problem, dass ich da
Hast du Base Layer?
Merino Wolle. Also jetzt herstellerübergreifend, also das ist jetzt kein bestimmter Hersteller, sondern bei fast allen, dass ich da auch so kleine Löcher reinkriege. Und ich vermute aber, dass das möchte ich keinem, weil es ist ja jetzt auch herstellerübergreifend, da kann man jetzt keinem Vorwurf machen. Ich vermute fast, dass unsere Waschmaschine da irgendwie Ärger macht. Deswegen wir haben so relativ viele Jutebeutel. Ich packe jetzt alle Sachen einfach zweimal in den Jutebeutel ein und schmeiße in die Waschmaschine, die jetzt ein bisschen sensibler sein sollten. Also jetzt zum Beispiel eine Rathose nicht, aber so eine Jacke würde ich jetzt, glaube ich, würde ich dann in den Jutebeutel dann waschen wahrscheinlich. Aber das ist, weil ich einfach dieser Waschmaschine nicht mehr traue. Insofern, das würde ich dann den Hersteller nicht wollen. Aber weil ich eben weiß, dass da der Grund liegen könnte. Aber das finde ich schon, also Ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, ist ein Anreiz, dass man da dann gerne wieder viel Geld hin investiert. Ne? Obwohl ich mit den Sachen bis jetzt alles, was wir hier hatten und so weiter, sehr zufrieden bin.
Das ja, ich finde, die Produkte sind auch echt gut. Also das ist auch alles durchdacht, aber es ist immer so ein, es hat dann so einen negativen Nachgeschmack, ne? Also
bitteren genau.
Nachgeschmack, wenn da scheinbar am Service irgendwie gespart wird.
Ja, wenn man, vielleicht haben sie es nicht nötig oder sie meinen, sie hätten es nicht nötig oder so. Ich meine, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ein Großteil dessen, was sich vor Jahren Rafa mal aufgebaut hat, darauf beruhte, dass so ganz viele Sachen auch so No-Brainer waren in Bezug auf Reklamationsverhalten und Entgegenkommen und hab hier ein Problem und so weiter. Vielleicht können die sich das aufgrund ihrer noch höheren Margen einfacher erlauben. Mag ja sein, aber da hatte man nie jetzt irgendwie das Gefühl, dass man mit seinem so klingt jetzt völlig übertrieben, aber dass man mit so einem Problem alleine gelassen wird. Also E-Mails haben auch schon mal länger bei mir gebraucht, bis sie beantwortet werden. Das so ohne Frage, aber
du meinst es bei Rafa?
Ja.
Ja, gut, da dauert es vielleicht mal 2-3 Tage, aber.
Nee, da habe ich auch schon deutlich länger gewartet.
Okay.
Aber ich habe den Eindruck, dass wenn man etwas dringender gebraucht hätte, dass es auch irgendwie geklappt hätte. Also es waren jetzt nichts, was irgendwie so extrem wichtige Anfragen gewesen wären. Ne? Also deswegen alles schon im Rahmen dessen, was so völlig okay ist. Und was Rafa auch anbietet, was ich immer wieder, ich weiß nicht, wie gut sie darin sind, ich habe den Service selber noch nicht getestet, aber sie bieten ja auf der eigenen Seite auch eine Chat-Funktion an, ne? Wo man dann einfach instant Kontakt hat. Und das finde ich heutzutage, ich will nicht sagen, schon fast zwingend nötig, aber das ist schon ein Service, dem, wenn, also ich finde es positiv, wenn ein Hersteller das anbietet. Insofern.
Ja, funktioniert auch gut, habe ich schon ein paar Mal gemacht.
Ja, ich habe jetzt, glaube ich, einmal oder so, da hatte ich wirklich so sinngemäß hier, ich habe was bestellt, habe was vergessen, könnt ihr das noch hinzufügen? Nee, ist schon raus, ja, okay, Pech, naja, ganz klar. Also auch so nachvollziehbar. Ja, dann ist ja alles gut. Ja, schade, das zu hören. Stimmt einem nicht fröhlich, um es mal.
Ich meine, vielleicht haben sie auch einfach recht und die sprechen wirklich aus ihrer Erfahrung heraus. Ich kann es ja gar nicht komplett jetzt abweisen. Also es könnte ja wirklich sein.
Ja, klar. Nur ich finde, wenn man so eine Info hat, also wenn man weiß, dass das so empfindlich ist an dieser Stelle, dann muss man das, finde ich, in den Pflegehinweisen, wie es immer so schön heißt oder so, einfach mitgeben, ne? Bitte alleine waschen, nur Schonwaschgang oder irgendwie sowas in der Richtung. Dann, also ich behaupte jetzt mal, dass du jemand bist, der sich sowas auch vorher durchliest und dementsprechend handelt und zumindestens dann kann man sich hinterher auch nicht beschweren, aber dann müsste es auch irgendwo dokumentiert sein, finde ich zumindestens.
Ja, die geben nämlich auch eine Waschanleitung. Und da steht da zum Beispiel, dass man die Jacke auf links ziehen muss, Reißverschluss zu nicht mehr als 40 Grad. Und ich gucke gerade schon Waschgang, warte mal, Flüssigwaschmittel zweimal klar spülen. Verwenden Sie keine Pulverwaschmittel. Okay, ja, da fängt es nämlich zum Beispiel an. Da steht nichts davon, dass man das nicht mit anderen Textilien waschen soll. Also, naja. Also, wenn ich es jetzt wirklich genau nehmen wollen würde, dann wird sich da jetzt, gibt es ja jetzt einen kleinen Widerspruch. Aber egal.
Ich bin dabei. Ich bin dabei, ja. Also. Ja, kommen wir zu einem letzten kleinen Punkt noch. Und da habe ich was vergessen, was ich eigentlich ganz am Anfang machen wollte. Feedback zur letzten Sendung haben wir noch. Also altersabhängige Prüfungen für Führerscheininhaber, Herr Timmer, gibt's nicht.
Bitte?
Naja, du hattest doch in der letzten Sendung gemutmaßt, aber genauso wie ich dann auch so gesagt, so genau wissen wir es eigentlich nicht, dass man diese Führerscheinüberprüfung wieder stattfindet. Altersabhängige Prüfungen für Führerscheinüberprüfungen existieren in Deutschland grundsätzlich nicht. Die Fahrerlaubnis Klasse wird unbefristet erteilt.
Ja.
Die Fahrerlaubnis der Klassen C. Ja, Moment, jetzt kommt's. Die Fahrerlaubnis der Klassen C1, ich glaube, das ist LKW-Zeugs und so weiter, wird längstens für 5 Jahre erteilt und muss dann gegebenenfalls verlängert werden. Weiß nicht, ob diese Verlängerung mit einer Prüfung einhergeht, wie auch immer. Und ich bin auch froh, dass ich wusste, dass der Hörer sich meldet und es dann noch als erster direkt getan hat. Bastel, viel Glück für die kommende Saison und danke für den Hinweis. Dann gab es verschiedene Rückmeldungen zu meinem Aufruf, wer hier eine gute Rahmenidee hat. Der möge sich mal melden. Habe ich unter der Folge auch schon ein bisschen kommentiert. Venoheld, ja, habe ich immer schon wieder gehört. Irgendwie macht es mich nicht an. Kann ich auch gar nicht beschreiben, warum. V-Pace, hatten wir nicht schon mal über V-Pace auch gesprochen?
Ja, die haben auch Titanrahmen.
Ja, also, genau.
Da hatte ich, glaube ich, auch mal drüber nachgedacht.
Mhm. Dann kam es von dir. In irgendeinem Zusammenhang habe ich schon gesprochen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die bei der Düsseldorf Cycling World sind. Und da wollte ich mir die auch mal angucken. Ist etwas über Budget, etwas deutlich über Budget. Aber angucken kostet ja nichts bis dato. Ne? Also das mache ich mal.
Also sind die wirklich so teuer? Die sind doch eigentlich recht günstig.
Ja, 1500 für einen Rahmen. Ich hatte so 1000 als Maximalbudget für einen Rahmen angegeben. Also wirklich, aber dann tut schon richtig weh.
Ach, doch so viel.
Ja. Also, okay. Je nachdem was, ne? Also der Titanrahmen zwischen 1,5 und 1,8.
Mhm.
Also damit eigentlich raus, aber ne, wenn man es vor Ort sieht und sich verliebt, dann sieht es ja anders aus. Dann gab es hier noch einen Rafa 2000, Bombtrack Hook 2, Genesis, Zuma. Er ist dann beim Hook 2 gelandet und wollte das und dann ist dann auch bei Veloheld gelandet. Ja, Veloheld, wie gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, das ist so nicht, also löst bei mir so wenig aus.
Was gefällt Ihnen daran nicht? Was gefällt dir daran nicht?
Weiß ich nicht. Wenn ich es wüsste, wenn ich es in Worte kleiden könnte, würde ich es ja sagen. Aber ich kann es nicht genau beschreiben. Irgendwie.
Weil es keinen Spirit hat?
Ja, irgendwas. Also. Ich kann es.
Also, oder von der Optik?
Ja, Optik und ich weiß es nicht. Du wirst nachher natürlich hier sowieso nochmal komplett amok laufen. Das sehe ich schon auf mich zukommen. Aber irgendwie weiß ich nicht, was mir da fehlt oder was zu viel ist. Also so mit den dicken Reifen drin auch so, also und die Ausstattung ist ja auch alles in Ordnung, aber irgendwie weiß ich nicht, vielleicht muss ich mir das nochmal, ich glaube, die sind auch auf der Cycling World, vielleicht muss ich mir das nochmal zusammen konfigurieren und dann mal gucken, wo das preislich hinkommen würde, aber dann müsste es auf der Show dann schon richtig da stehen und sagen, alles klar, nehme ich mit, ich will bei dir bleiben und das müsste ich hören. Dann könnte es doch vielleicht, aber irgendwas, ich kann es schwer beschreiben, vielleicht ist es auch die Farbe, das Setup, und aber Farbe kann man ja auch selber noch konfigurieren, aber ich weiß nicht so richtig.
Was bei Velo halt ganz cool ist, dass man die Rahmenfarbe, also das Lackieren, das übernehmen die quasi und der Aufpreis ist gar nicht so hoch, also wenn man irgendeine Wunschfarbe haben will.
Ja, also so in einem ganz dunklen Grün kann ich mir das auch gut vorstellen und ich weiß nicht, ob die den Schriftzug auch ändern könnten, ne? Kann man wieder Home-Schriftzug drauf machen vielleicht? Also das hat schon einiges für sich, aber es wäre, glaube ich, irgendwie würde ich da Kompromisse machen, wo der Leidensdruck noch nicht so groß ist, dass ich sie gerne machen würde. Und wen hatten wir? Ja, Bombcheck hatten wir, das hatte noch jemand erwähnt. Fairlight Seeken. Hatte ich vorher noch nie gehört. Sind Engländer. Also Fairlight. Ist,
glaube ich, nicht ganz günstig.
Es geht, je nachdem. Also ich habe das Problem war, die Webseite fand ich, also 1500 Deposit, 1200 nur das Frameset. War es auch ein bisschen vieles. Fand ich schon schicker, aber ich fand, also richtig schick, Budget ist halt ein bisschen drüber. Und ich fand diese Website auch unbedienbar. Vielleicht war ich aber auch zu blöd. Punk Rondo Rot. Also das ist wirklich Punk. Was mir natürlich gefällt, also der Ansatz grundsätzlich gefällt mir, aber war auch nicht so. Ich finde den Schriftzug an der Gabel so komisch, ein bisschen groß. Und ich kann mir vorstellen, dass sie schon ganz gut unterwegs sind. Ich bin im Moment, ehrlich gesagt, immer noch, also dieses Rondo Rot in Grün, ist schon sehr, sehr, sehr schön, aber ja, und an dich ging die Nachricht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass der Hörer Markus sich schon freut, am 14.03. dich in Twisteden zu sehen. Da ist er auch am Start.
Oh, Sorry, das habe ich überlesen.
Ja, ist nicht schlimm, dafür bin ich ja da.
14.3., ja, da klingelt es bei mir, da habe ich mich genau für einen 200er angemeldet.
Ja, da kann der Markus dir nochmal ein paar Rahmentipps geben. Rahmen selber bauen kann man noch so, wurde so hingeschmissen. Interessantes
das
Projekt.
Das habe ich auch gelesen und das fand ich sehr skurril.
Nee, so skurril finde ich das gar nicht. Also ich glaube, das ist eine tolle Idee und eine tolle Machen, aber ich bin echt zu schlecht in sowas. Also es die Geschichte ist zu lange, aber es hängen in meinem alten Kindergarten Kinderbilder von mir, wo ich dermaßen angewidert mit meinen Händen Sachen arbeite, also so Bastelarbeit und so weiter. Ich bin da einfach nicht geeignet, das muss man realistisch so sagen.
Und der Töpferkurs.
Ja, genau, kommen wir jetzt zum Töpferkurs ungefähr. Ne? Also nicht meins, absolut nicht. Bin ich Schuster bei den Leisten. Das kann ich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass der Mann hinterher seinen Job dran gibt, weil er den ersten Menschen erlebt hat, den er es nicht beibringen kann. Insofern ist es nicht so. Im Moment muss ich gestehen, ehrlich gesagt, ist es immer noch so, dass ich immer noch ein bisschen so, also derzeit konfiguriere ich mir schon so zwei Varianten des Midnight Special zusammen.
Oh Gott.
Ja. Also quasi die räudige Variante von allem. Aber das irgendwie sagt mir das zu. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja.
Was?
Muss mir ja nicht gefallen.
Ja, eben. Das Gleiche wirst du von deiner Tochter in circa 12 Jahren sie hörst. Papa, du musst es ja nicht tragen.
Das höre ich jetzt schon. Das sagt sie
echt?
Schon mit 5. Ja.
Ja, Glückwunsch.
Das hat die irgendwo aufgeschnappt, ja, wie Kinder halt so sind. Ne? Das wird dann einfach gepackt.
Ich kann mir vorstellen, dass ich mittelfristig eine andere Gabel einbauen werde. Weil die ist noch so ein Schwachpunkt bei dem
ich
Ganzen.
Glaub, ich würde die Gabel lassen und einen anderen Rahmen nehmen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, die Sattelklemme kannst du mitnehmen, den Rest lass aber zu Hause.
Hast du jetzt eigentlich gesagt, um welchen Hersteller es geht?
Bei dem, doch, das Surly Midnight Special.
Okay, Midnight Special hatte ich gehört, aber nicht Surly. Okay.
Ja. Also im Moment, ich konfiguriere mir da zwei Varianten zusammen irgendwie und ich bin jetzt auch gerade wieder auf dem GRX, also Shimano Einfachantrieb und nicht dem SRAM-Antrieb.
Aber ja, GRX, ne?
Ja.
Ja, die ist ja auch ziemlich erhaben. Also da gibt es ja an verschiedenen Ausbaustufen.
Ja, ich glaube, wenn dann wir das die, also die, ich würde auch die 400er, also die Einstiegsgruppe nehmen, wenn es die als einfach gibt, gibt es aber nicht. Da gibt es nur, da müsste man irgendwas basteln. Also eine Mischung aus 400er und ich glaube, gibt's nicht so richtig so eine Mischung aus 400er und 600er. Deswegen müsste ich notgedrungen auf Voltegra-Niveau dem 600er dann. Was eigentlich dann wieder auch so den Preisunterschied sonst machen würde zu vielleicht einem Ritchie Swiss Cross. Ich habe gerade so eine Excel-Tabelle, wo ich mir da so Sachen, einzelne Sachen mal zusammenklicke, wie teuer es dann am Ende wird. Und vielleicht entscheide ich mich am Ende doch fürs Bombcheck, weil es einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis so viel besser ist. Also es ist vielleicht das bessere Rad, das ist das Rad, was mir weniger gut gefällt, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis her so anders ist. Muss ich mal gucken. Das mal so als Update in die Runde. Aber wenn jemand noch eine Idee hat, ich bin immer noch offen für neue Rahmenvorschläge in der Hinsicht. Was findest du denn so hässlich? Aber wenn man eine gerade Carbon-starre Gabel dran setzen würde, dann wäre das doch gar nicht so schlimm, oder?
Du glaubst nicht ernsthaft, dass sowas zu diesem Rahmen passt? Also ich hab dir ja mal gesagt, wie der Rahmen aussieht.
Wie eine Katze, ja.
Wie eine gerupfte Katze.
Eine Katze hat 7 Leben im Vergleich zu, was ist der Titanrahmen, was ist der dann? Also wir reden ja aber nicht über den blauen, ne? Das ist uns klar.
Den Midnight-blauen?
Nee, den reden wir nicht. Wir reden über den schwarzen Rahmen natürlich, ne?
Die Farbe spielt doch keine Rolle. Die sehen doch alle so aus.
Der liebe Björn, den du auch kennst, hat auch schon vorgeschlagen, dass wir den anmalen. Also, dass wir den grün sprühen. Das ist auch noch ein Gedanke, der in meinem Kopf rumgeistert.
Oh, das habe ich auch schon ein paar Mal probiert. So Fahrradrahmen selber lackieren. Das ist anspruchsvoller, als man meint.
Ja.
Also, wenn du da keine Lackläufer drin haben willst und so. Also, das ist schon ziemlich aufwendig.
Ja, der probiert das jetzt an einem anderen Rad erstmal. Also ich lasse den erstmal sich austoben, oder? Und dann muss ich mir das Ergebnis zeigen. Und wenn das einigermaßen geht, dann dann gucken wir nochmal. Dann sprechen wir uns dann nochmal drüber.
Ich habe meinen Carbonrahmen nur mal kurz so eingeworfen. Ich habe meinen Carbonrahmen chemisch entbeizt, also den Lack mit so einem Beizmittel, den Lack wollte ich entfernen. Und das war keine gute Idee.
Hast du die ganze Carbonstruktur aufgelöst?
Genau, also ja. Das war dann überall angelöst, dieser Harz von den verschiedenen Carbonlagen, und ich konnte ihn dann wegschmeißen. Wir haben so einen Carbonrahmen in eine Tonne gehauen. Nicht so cool. Ja.
Wo kam der denn her? Also
der war schon ein bisschen älter, das war so ein alter Telekom, also noch im Magenta Telekom-Farben lackierter Rahmen, so ein Giant TCR oder wie die hießen. Ja, ja.
Aber ich sag mal so, so wird es denn eh nicht gefahren. Das heißt, also war es ja eh. Also war es jetzt nicht so schlimm.
Ich bin ihn gefahren, aber ich wurde dann von irgendwelchen alten Opis immer angesaugt, weil da ging das dann gerade um, von wegen hier Doper und so bei der Telekom. Und da haben mich echt alte Leute angesprochen, während ich an der roten Ampel stand.
Hier Doper.
Ich weiß den
Wort auch nicht mehr, aber da hätte ich, glaube ich, das Fahrrad wegtun müssen, damit ich nicht im Knast lande, wenn ich die Leute so beschimpft hätte.
Ja, ist schon skurril.
Ja.
Ja.
Ja, also Stand ist immer noch Mitleid Special. Ich hoffe, dass ich das zu dieser Veranstaltung vielleicht bis zum Sauerland Gravel irgendwie hinkriege. Das wäre mein Traum. Aber mal gucken. Wenn jemand also noch eine Niere sucht, die noch nicht ganz komplett kaputt ist, vielleicht können wir das auch vor Ort hier dann regeln. Für kleine Summen wäre ich bereit, die abzugeben. Also meine. Von Christian auch. Ja, das war's für heute. Heute mal ein bisschen kürzer, weil
Hurra!
Hurra, genau. Können ins Bett. Außerdem steht der Karneval vor der Tür, da müssen wir fast laufen, feiern. Wollen wir reinlassen? So, meine kleine Tochter singt die ganze Zeit irgendwelche Karnevalslieder. Das ist so schlimm. Das ist diese Kölner Prägung. Ganz, ganz grässlich in der Kita. Ja. Ja, wir konnten heute auch nur ein bisschen später anfangen. Deswegen ist es heute alles was kürzer. Aber mal gucken. Wir melden uns in Kürze wieder. Gehabt euch wohl. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für eure Unterstützung, sowohl durch die vielen Kommentare. Das macht einem wirklich Freude, dass man sieht, dass ihr euch da zumindest für interessiert, was wir hier erzählt haben und vielleicht den einen oder anderen Input geben könnt. Vielen Dank dafür. Finanzieller Natur, Unterstützung durch Überweisung, durch eine PayPal-Spende, durch Patreon oder wenn ihr einfach nur ohne, ne, wenn ihr nichts geben könnt, dann sollt ihr auch nichts geben, das auf gar keinen Fall, dann guckt, wenn ihr was bei Amazon vielleicht mal bestellen wollt oder müsst oder könnt. Dass ihr das vielleicht über unser Suchfenster auf der Seite macht, dann kriegen wir da auch einen kleinen Teil von ab und auch das hilft schon. Und ja, dann danke ich dir, Christian. Mach es gut.
Jo.
Ja, auf bald und dann allen eine gute Karnevalswoche. Tschüss. Ja.
Ciao.